Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei einer Stunde mit der Schauspielerin und Regisseurin Anita Wulesica. Ich habe in den letzten Tagen sehr viel Glück gehabt und zwei Stücke am Deutschen Theater in Berlin gesehen. Eins mit ihr als Schauspielerin und eins, in dem sie Regie geführt hat. Also sie hat viel zu tun und deshalb freue ich mich umso mehr, dass sie Zeit gefunden hat, hier ins Studio zu kommen. Herzlich willkommen, Anita Wulesica.
Vielen Dank, ich freue mich sehr.
Das ist schön, dass wir hier Zeit miteinander haben. Ich bin nämlich noch voller Eindrücke aus der Ursonate und aus der Gehaltserhöhung. Das sind inhaltlich zwei vollkommen verschiedene Stücke, die ich mir da angeguckt habe. Aber sie sind beide also sowas von temporeich. Die Sprache, das Sprechen, in einem wird ja gar nicht gesprochen, in der Ursonate sind es ja mehr Laute, die da lautiert werden. Aber also man wird von diesem Rhythmus mitgerissen. Und das hat man im ganzen Zuschauerraum auch gemerkt. Und ich habe mich gefragt, ob das Zufall ist, dass sie da bei beiden Stücken dabei sind. Und habe so gedacht, nee, wahrscheinlich liebt sie es einfach, wenn so richtig was los ist auf der Bühne, oder? Habe ich recht?
Sie liebt es. Sie liebt es, wenn so richtig was los ist auf der Bühne und sie liebt Rhythmus. Also ich gehe mir da selber auf den Wecker oder allen Leuten, dass ich auf Rhythmus bestehe. Rhythmus ist es. Da suche ich danach, auch bei der Textauswahl. Eigentlich habe ich mir mal selber sowas gesagt, wie ist es tanzbar?
Ist es tanzbar?
Ist es tanzbar? Ist das Stück tanzbar? Ja, sie liebt es. Rhythmus ist das Ding.
Ich habe in einem, ich glaube im Podcast habe ich mal gehört von Ihnen, ich träume von Theatersälen, in denen die ZuschauerInnen BHs und Teddybären auf die Bühne werfen, weil es plötzlich nicht mehr um intellektuelles Begreifen geht, sondern um einen Rhythmus, den man sich nicht entziehen kann. Also toben und Kopf ausschalten, das ist so Ihr
Lieblingstheater. Ja, beziehungsweise Musik. Ne? Das ist, letztendlich ist es Musik und letztendlich ist es das, was in Popkonzerten oder sonst Konzerten so unmittelbar die ZuschauerInnen erreicht. Ich habe mich immer gefragt, geht das denn nicht auch im Theater?
Und es geht. Ich kann sagen, es geht. Anita Wulesica jedenfalls macht es möglich. Und wir reden heute über Ihre Arbeit hier im Deutschlandfunk Kultur. Sind Sie eigentlich, Frau Wulesica, ein Mensch, der seine eigenen Interessen vertreten kann, seine eigenen Stärken kennt?
Ja.
Gut.
Ganz klar, ja.
Ganz klar, ja.
Das bin ich.
Immer schon gewesen?
Ich denke, ja. Und das bedeutet aber nicht, dass innen drin nicht hunderte von Gedanken gewälzt und gedreht und gezweifelt werden. Aber letztendlich kann ich nicht anders.
Als sich dann eben auch zu Wort zu melden. Ich frage natürlich deswegen, weil das aktuelle Regiestück Gehaltserhöhung genau das ja zum Thema hat. Ne? Also so, was ist meine eigene Arbeit wert? Wie sehr schätze ich mich und was ich da tue? Und bekomme ich eigentlich die angemessene Anerkennung dafür oder bin ich bereit dafür, zum Chef zu gehen oder zum Vorgesetzten zu gehen? Was hat Sie daran interessiert an dem Stück?
Genau das, was Sie gerade gesagt haben. Ich freue mich sehr darüber, weil wenn man den Text zunächst liest, geht es um, viele Leute assoziieren so einen Arbeitsalltag und dann will man eben mehr Geld. Aber das Verrückte an Georges Perec und seinem Text ist, dass dieser eine Vorgang, der erstmal so simpel daherkommt, eine ganze Welt in sich trägt und auch emotional so komplex ist. Mhm. Auch wenn der Text sehr formal so vor sich hinläuft. Und mich hat das so, also mich berührt das natürlich, die Frage nach dem Selbstwert und dem Wert der Arbeit und dem Gesehenwerden.
Ja, genau.
Und dem, wie,
Weil ich habe nämlich so gedacht, dieses Stück von dem Georges Perec, von dem französischen Autor, ist ja schon über 50 Jahre alt, ne? Ist also schon wirklich alt. Und aktuell ist unsere Arbeitsmarktsituation ja eine komplett andere. Also die hat sich ja in diesen 50 Jahren auch dauernd verändert. Also das heißt, momentan wird um Fachkräfte gebuhlt. Also so ein Abwatschen, wie das in dem Stück eigentlich der Fall ist, kann sich ein Arbeitgeber eigentlich momentan überhaupt nicht leisten. Und trotzdem, was ist trotzdem aktuell?
Ich finde ihn hochaktuell, diesen Text, weil es um Ausbeutung geht. Und weil es um eine ganz große Schere geht, die immer größer wird. Und auch dieser Text verweist, also vor 50 Jahren hat er da schon vorgeahnt, was da mit 5 reichsten Milliardären vielleicht auf dieser Welt passiert oder den 10 reichsten Menschen, wie Unternehmen zu riesenhaften Konsortien werden und monopolisieren und eine große Schicht der arbeitenden Bevölkerung auf dieser Welt auf einem gleichen Niveau bleibt. Und dass Arbeit immer schon mit einem Kampf verbunden ist, ja. Also beziehungsweise Gerechtigkeit und die gleiche Verteilung auf dieser Welt.
Und gleichzeitig geht es ja auch darum, also Konsumkritik wird auch geäußert. Konsumkritik, Kapitalismuskritik, also von daher immer aktuell. Aber was wirklich erstaunlich ist, wie witzig das Ganze daherkommt. Also Komik-Humor ist das eigentlich, ich meine, also bei Ihnen zieht es sich sehr durch. Komik-Humor spielt immer eine Rolle.
Ja, das ist mein Motor, denke ich. Ich denke, das ist meine Art, mit dem ganzen Wahnsinn umzugehen und mit den Schmerzen, die einem die Welt bereitet und die man selber in sich trägt. Humor ist meine Tablette gegen alles und auch meine Antriebsfeder, zum Beispiel Rhythmus und Humor, ist für mich genau dasselbe. Georges Perec hat mal gesagt, lass uns nicht seriös sein, lass uns intelligent sein. Und das verstehe ich auch unter Humor. Und dieses Stück ist deswegen witzig, wenn man so will, weil es halt total tragisch ist. Und weil es verzweifelt ist und weil es vergeblich ist. Und wenn wir das wiedererkennen in einem Werk oder auf einer Bühne, wie vergeblich die Mühe ist, dann löst das Lachen aus oder etwas Befreiendes. Was ich halt faszinierend finde und was ich immer so.
Auch weil man sich selber wiedererkennt.
Natürlich.
Ne? Das Publikum geht auch sehr mit bei dem Ganzen. Also es wird viel gelacht. Auch in dem anderen Stück, die Ursonate, wo eben überhaupt kein Text ist, sondern wo nur so rhythmisch lautiert wird und eigentlich der Text auch getanzt wird. Das stimmt schon. Das Publikum nimmt das gerne an. Ne?
Also, ja, das ist verrückt, weil ich sag ja immer wieder Musik, ne? Musik versteht man ja anders. Und es läuft übers vegetative Nervenkostüm irgendwie ab. Und es ist unmittelbarer. Es geht nicht zunächst über den Intellekt. Wobei ich bei der Gehaltserhöhung, also diesen Text, unfassbar klug finde. Und es geht auch nicht darum, dass Text keine Bedeutung hat. Es geht nur darum, dass es am besten ist, wenn es verschmilzt.
Ja, und wie man ihn dann aufnehmen kann. Ne? Also so habe ich es jedenfalls verstanden. Es geht ja auch um Hierarchien und um Strukturen. Strukturen, in denen wir arbeiten, in denen wir leben. Sie kennen ja nicht nur die Theaterstrukturen, Sie kennen ja auch noch ganz andere Strukturen, nämlich in der Kinder- und Jugendarbeit. Sie sind gelernte Erzieherin, studierte Sozialpädagogin. Ist das eigentlich da könnten wir jetzt wahrscheinlich eine Sendung mitfüllen. Ein großer Unterschied in den Strukturen?
Nein, weil die Strukturen ändern sich ja Gott sei Dank. Seit geraumer Zeit wird über Strukturen überhaupt nachgedacht. So. Die Parallele ist sicherlich, also es gibt Parallelen, aber inhaltlich ist es so, dass Theater und Sozialpädagogik beides Bereiche sind, die mit Kindern zu tun haben.
mit
kindlichen Impulsen oder mit einer Art von Fantasie und Freiheit und Vitalität, die wir von Kindern kennen oder als Kinder hatten. Und das ist vielleicht eine Parallele.
Wenn ich mal auf die Strukturen komme, und es geht ja da ums Aufbrechen, oder Muster aufbrechen vielleicht, weil Sie gerade sagen, Strukturen verändern sich auch, sollen ja flacher werden. Da denken wir ja die ganze Zeit auch drüber nach. Ist es überall möglich, Muster aufzubrechen?
Es müsste möglich sein. Also ich glaube, es hat was mit Bewusstheit zu tun. Mit Bewusstheit und keine Angst, sich zu konfrontieren. Also sich verändern wollen. Das Reichtum, was einem da begegnet, wenn man sich aufmacht. So.
Da sprechen Sie auch von sich selbst, ne?
Ja, na klar. Also die Arbeit an sich selbst hört nie auf. Und das hat viel mit Aufbrechen von Mustern zu tun.
Sagt Aneta Wulesitzer hier, Schauspielerin, Regisseurin, die bei ihrer Arbeit sehr aus vielfältiger Lebenserfahrung schöpft, zum Beispiel aus der Lebenserfahrung als Kind zwischen Kroatien und Deutschland gependelt zu sein, zwischen Arbeiterhaushalt und Theaterspektakel. Sie haben sie vielleicht gesehen im Film Tatortreiniger oder als Schwester Ulrike in der Sachsenklinik. Vor allem aber eigentlich am Theater, und da sei es in Jena, in Leipzig, in Frankfurt oder Stuttgart, in Berlin. Wann waren Sie, Frau Wulitzitzer, eigentlich selber zum ersten Mal im Theater?
Ich habe eine ganz frühe Erinnerung, irgendwas dritte, vierte Klasse, Theater des Westens, Hänsel und Gretel. Mhm. Da habe ich eine ganz, also mit der Klasse, eine frühe Erinnerung, und ich weiß, dass ich wahnsinnig geworden bin als Kind, weil ich Hänsel und Gretel warnen wollte vor der Hexe. Ich kann mich erinnern, dass ich wirklich wahnsinnig geworden bin, zu sehen, dass die nicht sehen, dass die Hexe kommt.
Mhm. Also richtig mitgegangen.
Ja, ja, genau. Aber das tun ja Kinder grundsätzlich.
Ja.
Ich habe nur noch so eine Erinnerung an dieses mitmachen müssen.
Ja, mitmachen müssen, genau. Ja. War also Familie, Ihre Familie war aber eigentlich so von Kultur und Kunst nicht unbedingt geprägt.
Nein, ganz,
das spielte gar keine Rolle.
Ganz kulturfremder und kunstfremder Haushalt, Gastarbeiter, Ende der 60er gekommen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Wirklich, wirklich Tellerwäscher. Also jetzt mal wirklich Teller waschen.
Ganz in echt, also in der Gastronomie?
In der Gastronomie Teller waschen. Mhm. Und so ist es, also sie haben sich natürlich dann, sind zu einem gewissen Wohlstand gekommen, wie die alle, diese Leute, die sich ihren Allerwertesten abgearbeitet haben. Aber mit Kunst und Kultur oder Theater hatten wir nichts zu tun.
Sie sind 1974 dann in München geboren.
So ist es.
Und immer hin und her gezogen,
ja,
weil Ihre Eltern eben eigentlich gar keine Zeit für ein Kind hat. Sie sind dann zu Ihrer Oma geschickt worden. Wie war denn das?
Das kann ich nicht sagen, weil ich 4 Monate alt war.
Ach, das war als Baby.
Ja, aber ich war bis knapp 5 bei meiner Oma. Und das ist, glaube ich, etwas, das mich für mein Leben geprägt, stabilisiert und mir eine Grundlage gegeben hat, die, die dafür gesorgt hat, dass all das, was danach kam, vielleicht nicht so dolle schlimm war.
Weil das noch eine richtige Kindheit war, weil sie da ein Kind sein durfte.
Ja, ich glaube, ich war Kind. Ich glaube, ich wurde sehr geliebt und von meiner Oma. Die Verhältnisse waren sehr arm, also nicht, es gab kein fließend Wasser und sowas. Sehr, sehr arme Verhältnisse. Aber das ist ja einem Kind egal, wenn es Liebe hat und den Kohleintopf und halt rumspaziert und auch nicht gekämmt wird, ist auch egal. So, und alles, was danach kam, diesen vielen Wechsel und diese Eltern, die ich weder gut kannte, noch die mich, die Berlin und die so eine Einsamkeit von einem Kind, wo die Eltern halt dann auch Restaurantbesitzerinnen waren dann irgendwann und nie da waren und so, das ist alles gar nicht so gut gewesen. Also relativ katastrophal, aber ich glaube eben, dass diese ersten Jahre bei meiner Oma, die haben mir irgendwas innen drin reingelegt, worauf ich mich mein Leben lang beziehe.
Weil ich Sie fragen wollte, also wenn es immer wieder hin und her ging, also Sie sind als Jugendliche, haben Sie auch nochmal wieder in Jugoslawien, im ehemaligen Jugoslawien gelebt und dann wieder in Deutschland, also hin und her. Was hat Ihnen Orientierung gegeben? Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, eigentlich die ersten Jahre, die Oma, die...
Ja, das ist natürlich was ganz Tiefes. Ne? Mhm. Das ist nicht eine wirklich leibhaftige Orientierung, weil das spürt man ja nicht. Das weiß ich heute als 50-jährige Person, was in der Tiefe für ein Fundament ist. Aber Orientierung, so doof es klingt, ich selbst.
Aus sich selbst geschöpft als Kind?
Ja, also das waren auch immer wechselnde Betreuungspersonen, wenn ich jedes Mal woanders gelebt habe. Meine Schwester erst da kennengelernt und so. Mal waren es Tanten, mal waren es Nachbarn, die aufgepasst haben. Ein anderes Schulsystem, das ehemalige Jugoslawien, ein kommunistisches Land. Von Berlin-Wedding nach Jugoslawien, das sind komplett verschiedene Welten. Aber etwas in mir, Gott sei Dank, ist irgendwie resilient gewesen, wie man so schön sagt. Und
also ich höre so raus, dass Erwachsene, also jetzt meinetwegen Lehrer hier oder dort, sich nicht so unbedingt dazu aufgerufen gefühlt haben, ihnen irgendwie eine...
Doch, es gab einen Lehrer in der Grundschule in Berlin-Reinickendorf war das. Er hat auch Platz gefunden in einem selbstgeschriebenen Stück von mir. Herr Wegner, wenn Sie mich hören.
Schönen Gruß.
Das war jemand, dem einiges aufgefallen ist, so, der sich bemüht hat. Und in Jugoslawien war es gang und gäbe in den Schulen so ganz viele Freizeitangebote und AGs. Ne? Das ist sowas, wo man Kinder gefördert hat. Mhm. Und da bin ich natürlich sofort draufgesprungen, weil ich meine musischen künstlerischen Talente ausleben konnte, ohne dass ich wusste, was ich da tue.
Also da kam Theater dann in ihr Leben?
Ja,
also
da durch kam die Theater und Literatur und Schreiben. Mhm. Ich habe dann also selbst vor mich hingeschrieben, hunderte von Gedichten verfasst. Ich habe ein Theaterstück geschrieben für 25 Menschen und das aufgeführt mit 11.
Ja.
Und die ganze Schule gezwungen mitzumachen und auch noch die Hauptrolle gespielt. Ich wusste gar nicht, was ich da tue, weil ich habe es nirgendwo gesehen. Aber also ne, da es hat mit mir etwas getan und das.
Und Sie konnten offenbar auch als Kind dann schon andere führen, also andere animieren?
Mhm. Ja. Auch Tanzgruppen gegründet und auch damit immer weit gekommen, komischerweise. Ja. Und ich habe weder eine Tanzausbildung noch irgendwas, war auch keine große Leserin oder so. Aber ich glaube, das war ein innerer Drang, der mir Halt und Orientierung gegeben hat.
Und der ja offenbar ein riesengroßes Stück im Leben einnahm. Aber trotzdem fehlte dann der Mut oder war also das auch zum Beruf zu machen oder war das einfach undenkbar? Undenkbar, Theater ist kein Beruf, so nach dem Motto am Anfang.
Nee, ich habe gar nicht gedacht, ist das ein Beruf oder nicht. Ich habe nur gedacht, ich gehöre da ja gar nicht hin.
Ach so.
Ich gehöre da ja gar nicht hin und es war insofern undenkbar. Ich gehöre da nicht hin, weil es gab eben keine Förderung im engsten Kreis oder wenn die engsten Menschen nicht sehen, wer man ist oder was man kann oder einen dafür vielleicht sogar loben oder man dafür Anerkennung bekommt, dann fühlt man natürlich auch selber, das ist ja nichts.
Genau.
So. Und die Stimme im Kopf oder im Bauch, die immer schrie, aber doch, die habe ich gehört, aber verschoben oder beruhigt, vernünftige Schritte getan, wie zum Beispiel diese Erzieherausbildung.
Hat denn das Spaß gemacht dann, Erzieherausbildung und Erzieherin sein?
Ich wusste immer, dass ich damit mein Leben nicht verbringen werde. Mhm. Was daran aber heilsam war, ist durch diese Ausbildung, und die war in Berlin damals noch fünfjährig, mit einer ganz tollen, also wirklich einer ganz tollen fachlichen Ausbildung, 4 Jahre, sehr viel Schule, tolle Fächer, Pädagogik, Psychologie, Religionspädagogik, Kinder- und Jugendliteratur und dann ein Anerkennungsjahr in verschiedenen Einrichtungen gearbeitet. Was daran toll und heilsam war, war, ich habe dadurch mich und meinen Werdegang einordnen können.
Auch
und verstanden,
gesehen, ne?
Mich sozusagen nacherzogen und nachbeeltert. Und viel rückwirkend, also ins richtige Licht gerückt, so.
Mhm.
Ja, aber dann diese andere Stimme, die wurde dann so mit Anfang 20 immer lauter. Und
dann haben Sie es gewagt.
Und dann habe ich es gewagt.
Und haben sich dann aber auch gleich an der Ernst Busch?
Ja, ich wusste nicht, was das ist. Ich habe in einer Kindertagesstätte in Neukölln gearbeitet. Und habe, als die Stimmen so laut waren, einfach mal das Telefonbuch aufgeschlagen unter S-Schauspielschule. Und da stand dann eine, die ganz nah an dieser Kita war, nämlich nur 3 S-Bahn-Stationen bis Baumschulenweg bzw. Schöneweide. Mhm. Und ich dachte, das kriege ich ganz gut mit meinem Dienstplan geregelt. Ich wusste nicht, was das für eine Schule ist. Ich hatte keine Ahnung, wirklich gar keine. Und dann haben die gesagt, ich habe angerufen, die haben gesagt, na, sie müssen sich irgendwie bewerben, dann werden sie eingeladen. Habe ich gemacht, bin hingefahren, habe meinen Chef gebeten, bitte. Also habe niemandem was erzählt, das
aber
war alles heimlich.
Ich brauche mal einen halben Tag frei.
Ja, ich brauche mal einen halben Tag. Überstunden genommen, vorgesprochen und wurde zur zweiten Runde eingeladen.
Man muss wissen, da sind ein paar mehr Leute, die sich da bewerben.
Es sind sehr viele. Also damals waren es an die 2000, 1,5 bis 2000. Die zweite Runde wurde ich eingeladen, auch immer noch niemanden erzählt und dann bei der zweiten Runde eben genommen.
Toll.
Ja,
toll.
Also so.
Toller Weg. Inzwischen ist unser Gast Anita Wulesitzer unter anderem schon zweimal mit dem Nestroy-Theaterpreis ausgezeichnet worden. Aber über den Weg wollen wir doch noch ein bisschen mehr erfahren. Was hatten Sie denn für eine Vorstellung von der Schauspielschule?
Ehrlich gesagt habe ich als Kind im Fernsehen Fame gesehen, die Serie.
Also eine sehr genaue Vorstellung, wie es ablaufen soll.
Ja, und so hatte ich. Also ich dachte, ich bin dann in New York.
Ja gut, das blieb Berlin.
Aber ja.
Einige ihres Jahrgangs, hatten sie erzählt, sind von dem Regisseur Andres Pfeil begleitet worden. Die Spielwütigen ist ein Film draus geworden. Ja. Und das zeigt ja ziemlich genau auch, oder man meint jedenfalls dann zu ahnen, mit wie viel Leidenschaft, mit wie viel Ringen, mit wie viel Verzweiflung und wie das so ist, die man zu tun hat an so einer Schauspielschule und Kritik, also Kritik einstecken, vielleicht auch austeilen, Zweifel und so weiter und so fort. Wie war die Wirklichkeit für Sie an der Schauspielschule?
Ja, so wie Sie das beschreiben. Also die Schauspielschulen, glaube ich, und die Strukturen, die Hierarchien, die Art zu kommunizieren hat sich auf jeden Fall geändert. Das sehe ich auch immer an meinen Studenten und Studentinnen. Wenn ich mit denen spreche, dann weiß ich, es hat sich was getan. Früher war das tatsächlich anders und der Film gibt das wieder. Ich war in vielen Situationen dabei. Meine Zeit auf der Schauspielschule war sehr schwer. Also auch wenn die Strukturen sich heute geändert haben, ich glaube, dieser Beruf ist nun mal so, dass man mit sich selbst arbeitet und sich aufmachen muss. Und Kritik gehört dazu und Konkurrenz gehört dazu.
Das habe ich nämlich auch gedacht. Man ist ja eigentlich immer unter Konkurrenten, also nie unter Mit.
Naja, man muss das nicht so empfinden, aber man wird verglichen und man vergleicht sich selbst und man wird bewertet. Und das tut alles. Das tut alles sehr weh, das ist furchtbar intensiv und also ich weiß nicht, ob es noch Studiengänge gibt, wo man so derart ans Material ran muss und an sich selbst und auch tief in sich selbst. Und wenn es da keine gute Betreuung gibt und da keine gute Ansprache, dann kann das traumatisch werden. Und ich glaube, dass sich das geändert hat oder langsam ändert an den Schulen. Damals war das nicht so.
Haben Sie das Gefühl, Sie sind da durchgekommen, weil Sie eben schon eine ganz schön harte Schule hinter sich hatten?
Ich bin davon überzeugt, dass, weil ich kenne den Satz in meinem Kopf, den ich mir selbst immer gesagt habe, ihr kriegt mich nicht klein.
Ja?
Ja. Mhm. Ich habe mich zwar ganz schlecht und untalentiert und ganz hölzern und doof gefühlt, aber ich habe immer auch gedacht, ihr kriegt mich nicht klein. Weil ich da zu viel schon durch hatte als junge Frau, als dass ich dachte, also hier werde ich tut mir leid, das
aber
schafft ihr nicht.
Also mir kommt gerade so in den Kopf, ich meine, weil Sie auch gesagt haben, dass Sie selbst mit Studierenden arbeiten, wozu muss man denn überhaupt die Idee haben, jemanden klein zu machen?
Ich glaube, dass alte Methoden sind, dass die Methode gebrochen werden zu müssen, um neu wieder aufgebaut werden zu müssen. Die Methode, den eigenen Willen da wegzukriegen oder das sind halt veraltete Methoden, ne? Und das,
denn ich meine, gerade die eigene Vorstellung ist doch wichtig, um als Schauspielerin eine Rolle sich da reinzufühlen.
Natürlich, natürlich.
Sie hatten jetzt, also Sie waren dann 27, als Sie fertig waren.
Ja.
Ist das eigentlich jung oder alt?
Das ist alt. Das war damals alt. Ich glaube sogar, dass es heute noch alt ist. Das war damals alt und dann war ich sowieso immer älter, als ich bin.
Also, Sie waren immer älter, als Sie sind?
Wie? Also ich war immer älter, als ich wirke. Ich bin sozusagen nie ein Gretchen, eine Julia, ein Lieschen, ein Blabla gewesen. Und wenn man dann so eine Schule verlässt und 27 ist und die Theater schreien nach den jungen Frauen, die dann wachsen können, man konnte mit mir, glaube ich, eher weniger so anfangen.
Sie sind dann ins Theaterhaus Jena gegangen und sagen, das ist ein Glücksfall. Warum war das ein Glücksfall?
Weil das Theaterhaus Jena anders funktioniert. Das hat ein sehr kleines Ensemble. Die Leitung hat immer 5-Jahres-Verträge und es wird experimentiert. Es wird gesucht. Es wird anders gearbeitet. Es sind alle jung, weil das Geld ist so wenig, dass man ältere SchauspielerInnen oder KünstlerInnen nicht bezahlen kann. Claudia Bauer hat es damals geleitet mit fantastischen Leuten. René Marek, Reinhard Grebe, Sandra Hüller, Tilla Kratochwil, Steven Scharf.
Die waren alle da.
Die waren alle da. Ich kam ein Jahr später dazu als Absolventin von der Busch und habe fantastische Arbeiten erlebt, habe diesen Leuten zugeguckt bei der Arbeit, habe von Claudia Bauer so viel gelernt, die so fantasievoll ist und eine sehr gute Schauspielführerin und einfach ihr Handwerk beherrscht. Und das hat mir eine zweite Ausbildung verpasst.
Konnten Sie so ein bisschen den Stress des ersten abwerfen? Also dieser Druck, der
da konnte ich sofort, sofort.
Wie ist denn das eigentlich, wenn Sie, also Sie wirken ja auf mich so sehr, sehr leidenschaftlich auch. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie sehr leidenschaftlich in so Rollen eben auch eintauchen. Wie geht man, wie gehen Sie da, wenn Sie in so einer Rolle aufgehen oder sich da reinarbeiten, wie gehen Sie da nach Feierabend wieder raus und zur Familie zum Beispiel? Sind Sie da immer noch die Rolle?
Nein. Nein, ich bin nicht die Rolle.
Ich habe schon Schauspieler gehört, die gesagt haben, sie sind dann eigentlich, erlebt die Familie sie dann eher in der Rolle.
Ja, nee. Das, da bin ich auch eben Ernst Buschig ausgebildet. Ich bin nicht diese Verschmelzung, die passiert auf textlicher Ebene, die passiert in dem Moment, wenn es sein soll. Natürlich nimmt man Dinge mit und es arbeitet in einem weiter. Aber ich muss dann nicht zu Hause am Küchentisch zum Beispiel laut schreien und rumgestikulieren, nur weil ich das gerade 5 Stunden gemacht habe oder so. Ne? Es ist eher so, dass man manchmal bei schwereren Stoffen mit belastet ist in der Seele. Ja. Aber das geht die Familie oder mein Privatleben nichts an. Ne? Mhm. Das sind ja zwei, wie gesagt. Also das bin ja dann auch ich und es ist eine Rolle und die zwei kann ich gut trennen.
Mhm. Sagt Aneta Wolosica. Sie hat viele verschiedene Ensemble erlebt, ist eben in Leipzig beispielsweise festes Ensemblemitglied gewesen, hat Erfolge gefeiert, den Leipziger Theaterpreis bekommen. Und dann haben Sie gekündigt. Warum eigentlich?
Ich habe da gekündigt, weil die Art und Weise, wie das Haus damals war und geleitet wurde, konnte ich nicht akzeptieren. Und
da war das wieder mit dem Druck?
Ja, also es waren Verhältnisse, die so nicht gingen für mich und die auch Gott sei Dank mittlerweile allen Menschen bewusst sind, dass man Dinge ändern muss.
Also wir sprechen von Machtmissbrauch und MeToo, sowas?
Kann man so sagen, ja, wir sprechen von veralteten Umgang mit Spielenden, von Männern und Frauen, von Macht und Ohnmacht und da musste ich dann gehen. Also wollte ich gehen und bin auch gegangen.
Das ist ja auch immer, also so liegen wahrscheinlich ja die Engagements dann auch nicht. Auf der Straße ist dann ja ein Schritt. Also,
ja, ich bin in die Arbeitslosigkeit gegangen.
Tatsächlich.
Volle Pulle ins Arbeitsamt Wedding. Was ich aber nicht wusste, ist, dass ich Gott sei Dank schon von einigen gesehen wurde und Angebote dann auf dem Tisch waren. Aber das war nicht das Entscheidende für mich. Für mich war eine Befreiung. Und ihr kriegt mich nicht klein.
Ihr kriegt mich nicht klein. Der Satz zieht sich durch. Aneta Wolosica hat dann in Stuttgart, in Frankfurt gespielt, schließlich im Deutschen Theater und immer häufiger Regie geführt. Es ist aber eben auch in Filmen zu sehen, die wollte ich auch noch nicht unerwähnt lassen, zum Beispiel in Filmen von Bjarne Mädel. Gerade 22 war es, Buba, da sind Sie so eine ziemlich kernige Tätowiererin. Also ich habe jetzt kernig, ist vielleicht ein falsches Wort, aber auch wieder tragisch-komisch, ne?
Ja,
also tragisch-komisch ist
mein Ding.
Da kommt da auch wieder vor, ja, genau. Schwester Ulrike in der Sachsenklinik, in aller Freundschaft, ist das auch eine Herausforderung?
Ja, auf jeden Fall. Alles ist eine Herausforderung. Und das parallel zum Engagement am Deutschen Theater war schon eine Frage, ne? Aber 2,5 Jahre eine Figur verfolgen hat Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht. Und Sie machen auch, glaube ich, nicht unbedingt den Unterschied zwischen U und E, oder? So dieses Theater ist gehobene Unterhaltung und so eine Serie.
Ich finde, Theater ist gehobene Unterhaltung.
Okay.
Auf jeden Fall.
Okay.
Ich mache schon natürlich Unterschiede, aber unser Beruf ist halt eben vielseitig.
Ja, gut. Und die Vielseitigkeit macht's aus?
Ja.
Ja. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Vielseitigkeitsseite, nämlich der Regiearbeit. Also wir haben ja gehört, in der Jugend schon, dann lange nicht. Mussten Sie Mut sammeln, zu sagen, ich will hier eigentlich Regie machen?
Ich habe mich, eine Stimme hat da auch da nie aufgehört, wie die des 11-jährigen Mädchens, die das ein Stück geschrieben hat, hat während der ganzen Schauspielkarriere auch nie aufgehört. Und ich habe mich dann 2008 das erste Mal an...
Ganz kurz, was hat die Stimme denn gesagt? Ich könnte es besser, ich könnte die Schauspielerinnen und Schauspieler besser führen
die
als...
Die hat eigentlich gesagt, ich will das erzählen.
Ich will das erzählen.
Mhm. Ich will das erzählen, ich will das vorbereiten, ich möchte führen, möchte führen und damit ist in keinster Weise irgendeine Negativität oder eine Rechthaberei gemeint, sondern ich glaube, dass ich das einfach gut kann.
Mhm.
Und die, das hat die Stimme immer gesagt. Und da habe ich mich an Studentinnen rangewagt und diese Projekte dabei eben gemerkt, es funktioniert.
Ja.
Und dabei gemerkt, ich gewinne so viel. Mir geht so gut auf der anderen Seite. Ich fühle mich so wohl.
Okay.
Und ich liebe es, Spielende spielen zu sehen und ihnen dabei zu, die zu begleiten dabei.
Sie haben nämlich eben gesagt, führen. Ich möchte führen. Und führen hat ja auch immer was mit Bestimmen zu tun und hat ja auch durchaus was damit zu tun, einen Konflikt zu gehen. Oder Sie haben sich mal Diktatorin in freundlich genannt. Heißt das also, Sie sind so eine, also...
Also das hat jemand anders über mich gesagt.
Ach, ich dachte, Sie hätten das in diesem Podcast selber über sich gesagt.
Ja, okay. Vielleicht habe ich es gesagt, aber das klingt so doof.
Ja, schön ist das nicht, deswegen habe ich nachgefragt.
Ich trage gerne die Verantwortung.
Mhm, okay.
Und ich stehe dafür ein, was ich gerne sehen und entwickeln will. Und dafür muss ich eben, dafür muss ich ziehen, dafür muss ich begeistern, dafür muss ich die Worte finden, dafür... Kann ich Grenzen setzen und ein Korsett stecken. Und das tue ich gerne. Mhm. Und im Sinne der Sache. Und das fällt mir leicht. Auch wenn es schwer ist, aber es fällt mir leicht. Und deswegen muss ich das machen, was mir halt Spaß macht.
Ja, und ich habe so gedacht, also wie viel Freiraum braucht eigentlich die Schauspielerin, Anita Wudositzer, und wie viel Freiraum gibt die Regisseurin?
Ich gebe viel Freiraum, aber ich würde mal sagen, ich stecke sehr genau fest, wo wir uns befinden und warum es wie aussehen wird und was die Spielweise ist und was ich erzählen will und mit welcher vielleicht sogar Körperlichkeit. Das stecke ich sehr genau fest und da drinnen ist sehr viel Platz.
Mhm.
Den muss man vielleicht erkennen oder den muss ich aufzeigen. Aber ich habe SpielerInnen, bin so viel SpielerInnen begegnet und habe auch tolle Begegnungen, die das natürlich sofort riechen und sich auch, glaube ich, wohlfühlen.
Und die Frage ist ja, wenn Sie so auch genau wissen, wie so ein Stück aussehen soll, wissen Sie auch, wen Sie erreichen wollen? Weil ich habe so gedacht, wollen Sie manchmal oder können Sie sich als Regisseurin damit zufrieden geben, dass Menschen wie beispielsweise Ihre Eltern nicht ins Theater gehen?
Ja, natürlich. Ich kann mich damit zufrieden geben, dass es, wir müssen ja nicht alle alles machen.
Aber wollen Sie nicht das Publikum erweitern? Das hätte ich jetzt gedacht, dass gerade Sie, die Sie so nicht von,
ja, also
aus so einer kulturaffinen Familie kommen.
Also das wäre mir zu groß, wenn ich das Publikum erweitere. Okay. Das wäre mir viel zu groß. Ich möchte die, die kommen, kriegen. Mhm. Und ich möchte die, die kommen, einladen, begeistern, beschenken. Und ich möchte, dass die es jemand anders erzählen, den sie lieb haben oder schätzen. Und die kommen dann auch.
Mhm.
So funktioniert das. Aber der große Auftrag, das fängt ja bei den kleinsten Kleinigkeiten an. Ich möchte zum Beispiel in erster Linie mich glücklich machen beim Arbeiten. Und dann sofort die, die es tun. Wir machen es für uns. Das ist ein Satz von René Polisch, Gott hab ihn selig, forever. Oh, jetzt werde ich sentimental. Wir tun es für uns. Und wenn wir es für uns tun, dann tun wir es automatisch für die, die uns zusehen. Für die, die uns ihr Herz schenken. Und die werden es dann wieder weiter für jemand anders tun. So, glaube ich, funktioniert das.
Die Schauspielerin und Theaterregisseurin Anita Wudositzer war jetzt hier die ganze Zeit unser Gast. Ist es auch noch wenige Minuten und dann muss sie weiter, der nächste Termin. Ich auch gesagt, muss gleich der nächste Termin eingehalten werden, viel beschäftigt. Ist das eigentlich ein gutes Gefühl, so auf Jahre hinaus ausgebucht zu sein? Oder ist das manchmal auch wie so ein Korsett?
Nee, das ist schon schön. Das ist absolut privilegiert in unseren Bereichen. Und das weiß ich wirklich zu schätzen. Das ist ein großes Geschenk.
Was steht als nächstes an?
Als nächstes beginnen 3 Wochen die Vorproben am Hamburger Schauspielhaus und zum Glück wieder mit diesem fantastischen Autor Georges Perec.
Ah, nochmal? Ah, ja.
Ja, den habe ich für mich gerade so entdeckt und finde, Deutschland muss den auch kennenlernen und es kennen ihn einige, aber wirklich nicht genug. In Frankreich ist das eine Riesensache. Die Maschine von Georges Perec.
Und gleichzeitig stehen Sie aber, da sind Sie Regisseurin und hier weiter im Deutschen Theater auch auf der Bühne?
Ja, also ich spiele in der Ursonate mit, aber das ist das einzige Stück, was ich spiele.
Ja, und ansonsten laufen hier noch, wenn jemand reingehen möchte, also Die Gehaltserhöhung und die Karle-Sängerin. Ja. Alles Stücke, an denen Sie mitgewirkt haben, also Regisseurin war.
Ja, die Regie gemacht habe.
Dankeschön für den Besuch.
Ich auch zu danken. Vielen, vielen Dank.
War sehr schön. Vieles gehört über eben Theaterarbeit hier mit Anita Wudesitzer.